Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was fährst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.
K2-18b.
No, it's not a character from Star Wars. It's a planet 2.5 times the size of Earth and 700 trillion miles away, and it could be home to living organisms.
And the atmosphere analyzed from K2-18b shows molecules that can only be produced by living organisms.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um einen Planeten, der in der Wissenschaft in den vergangenen Monaten für sehr viel Aufregung gesorgt hat. K2-18b. Forschende wollen Hinweise auf Lebensspuren in der Atmosphäre dieses fernen Exoplaneten entdeckt haben. Was steckt dahinter?
Es ist jetzt 30 Jahre her, da entdeckten die Schweizer Astronomen Didier Guillot und Michel Major erstmals einen Exoplaneten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, der aber eben nicht unsere Sonne ist. Die Suche nach Planeten außerhalb des Sonnensystems steckte damals noch in den Kinderschuhen. Doch in den 3 Jahrzehnten seither ist sie regelrecht explodiert. Inzwischen gelten fast 6000 Exoplaneten als bestätigt und es kommen laufend neue dazu. Darunter finden sich höchst unterschiedliche Welten wie bizarre Höllenplaneten oder riesige, eisige Exoten. Und auch vielversprechende Kandidaten für die Suche nach außerirdischem Leben sind dabei.
Und ein solcher Kandidat hat in den vergangenen Monaten für ziemlich viel Furore gesorgt. Dabei ist der Exoplanet K2-18b, der ungefähr 124 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Löwe liegt, der ist nicht gerade ein Erdzwilling. Er hat nämlich 8,6 Erdmassen und den 2,4-fachen Radius unseres Planeten, ist also viel größer als die Erde. Und er ist seinem Stern auch so nah, dass er gerade einmal 33 Tage braucht, um ihn vollständig zu umrunden. Weil seine Sonne aber viel kleiner ist als unsere, befindet er sich trotzdem in der sogenannten habitablen Zone. In anderen Worten, es könnte flüssiges Wasser und damit auch die Grundvoraussetzungen für Leben auf diesem Planeten geben. Schon vor einigen Jahren wurden zudem konkrete Hinweise darauf gefunden, dass K2-18b tatsächlich ein Ozeanplanet sein könnte.
Das allein ist noch keine Sensation, denn heute sind schon viele Planeten in der habitablen Zone ihres Sterns bekannt und auch mutmaßliche Ozeanplaneten kennen wir schon einige. Und solche sogenannten Subneptune, wie K2-18b einer ist, die in ihren Eigenschaften irgendwo zwischen den Gesteinsplaneten und den Gasriesen liegen, galten bisher nicht unbedingt als die erste Adresse für die Suche nach Leben. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat aber neues Licht auf K2-18b geworfen.
Ein Forschungsteam um Nico Madusudan von der University of Cambridge will nämlich Hinweise auf eine vielversprechende Biosignatur in der Atmosphäre dieses Planeten entdeckt haben. Und zwar ein Molekül, das auch auf der Erde vorkommt und dort fast ausschließlich von Meereslebewesen produziert wird. Es geht dabei um Dimethylsulfid, kurz DMS, das eben zu größten Teilen von Plankton stammt, sagt Nico Madusudan.
DMS on Earth is primarily produced by life, like almost all of it is produced by life. There are arguments that it could be produced by some other means, but there hasn't been like a clear evidence that it could be produced in the quantities that we are seeing. We are talking about 100 parts per 10 to 100 parts per million, large quantities. That is thousands of times larger than what we see on Earth. So if you find this molecule at those amounts, it is very hard to argue, based on current knowledge, that you can make it in those quantities without biology.
Nico Madusudan und sein Team werteten diese Ergebnisse als den stärksten Hinweis auf biologische Aktivität abseits unseres Sonnensystems, der je entdeckt wurde. Das ist ein ziemlich großer Claim und der blieb auch außerhalb der astronomischen Fachwelt nicht unbemerkt, ganz im Gegenteil. Die Nachricht von einer möglichen Entdeckung fernen Lebens ging um die ganze Welt.
Wimmelt es also im Ozean dieses fernen Exoplaneten nur so von Leben? Die Aufregung war in der Fachwelt groß, nachdem die Forschenden ihre Ergebnisse veröffentlicht haben. Schnell regten sich aber auch Zweifel. Sind diese DMS-Messungen stark genug? Und könnten die Signaturen nicht auch von ganz anderen Molekülen stammen? Und ist es wirklich gewiss, dass K2-18b eine Ozeanwelt ist?
Für außerordentliche Behauptungen braucht es auch außerordentliche Beweise. Die Entdeckung von Leben im All wäre definitiv keine Kleinigkeit. Und da wir außer auf der Erde noch nirgends biologische Aktivität gefunden haben, steht eine solche Behauptung auch unter enormem Beweisdruck. Auch wenn Nico Madusudan und seine Kollegen sehr vorsichtig von Hinweisen auf Leben berichtet haben und nicht gleich von einer Entdeckung gesprochen haben, ist die Debatte über K2-18b sofort nach Veröffentlichung ihrer Studie entbrannt.
Manche Forschenden halten es für möglich, dass dieser Exoplanet gar kein Wasser auf der Oberfläche besitzt, sondern eher eine Lavawelt sein könnte. Und auch wenn definitiv komplexe Moleküle um K2-18b nachweisbar sind, da stellt sich die Frage, ob das Signal für Dimethylsulfid deutlich genug ist. Und genau daran gibt es eben Zweifel. Seit der Veröffentlichung der Studie sind schon mehrere weitere Publikationen zu diesem Exoplaneten erschienen, die alternative Erklärungen für die Ergebnisse liefern.
Der Astronom aus Cambridge begrüßt diese Kritik und das gestiegene Forschungsinteresse an K2-18b, wie er uns erzählt hat.
I have to clarify that we did not claim that we detected it for sure. We are saying we have potential hints for the molecule. This is part of the scientific process, and I think this is quite healthy. We need those criticisms. We need a very active debate because the ramifications are huge. It's not just any scientific result. It's not just any experiment, any observation that we're making. We are, you know, what we are finding and what if these come out to be true, the implications are enormous. Criticisms can be scientific and emotional, right? There are all kinds of criticisms. But the real duty we have in science is to give due respect and attention to all the criticisms, but then pay specific attention to criticisms that have a scientific merit. And then if there is, then we take that and then we implement that ourselves. So we also are our worst critics.
Madusudan und Kollegen haben seit ihrer Veröffentlichung auch selbst neue Analysen der Daten durchgeführt und die verdächtigen DMS-Signaturen aus dieser Exoplanetenatmosphäre mit 650 Molekülen abgeglichen. Das ist in so einem Ausmaß noch nie zuvor gemacht worden. Das Ergebnis stimmt die Forschenden weiterhin zuversichtlich, dass K2-18b tatsächlich ein vielversprechender Kandidat für Leben ist.
650 molecules. Every molecule, almost every molecule that has what is it, a molecular cross-section data, a line data, experimental data on Earth. We search for all those molecules in the data sets we have. And currently, there are only a couple of molecules that come close. So there is DMS, obviously, that still, after all that search, we are still finding that DMS is a promising candidate. There are two other molecules. There is a molecule called methylacrylonitrile, which is a complex molecule, again, a complex molecule. And there is literally no way of producing it that we know currently. It's a complex molecule. We don't know of any way of producing it abiotically without life. There is also another molecule, diethyl sulfide. Again, there is no known source on Earth or any planetary atmosphere. We are not just talking about Earth. Any astronomical source, be it the other planetary atmospheres or the interstellar medium or wherever you look. So it is an interesting time in the sense that they're either from life or they're from complex chemical processes that we don't understand. And however you put it, whatever you find, it's going to be a big breakthrough.
Was auch immer sich auf diesem fernen Exoplaneten abspielt, dürfte also wissenschaftlich äußerst spannend sein.
Wir müssen aber auch bedenken, die Exoplanetenforschung ist ja ein sehr junges Feld. Praktisch alles, was wir über Planeten außerhalb des Sonnensystems wissen, wurde innerhalb der letzten 30 Jahre entdeckt. Und in vielen Bereichen steht die Forschung noch ganz am Anfang. Zum Beispiel eben bei der Erforschung von Atmosphären der Exoplaneten.
Das Forschungsteam nutzte dafür das beste Instrument, das die Menschheit dafür im Moment zur Verfügung hat, und das ist das James Webb Weltraumteleskop. Wie sich die Zusammensetzung einer Exoplanetenatmosphäre überhaupt analysieren lässt, das hat uns Luca Fossati vom Grazer Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erklärt.
The main way that is currently used to study the atmospheres is through a methodology that's called transmission spectroscopy. So it requires to have a planet that is in transit, so that transits the host star, that passes in front of the star as we look at the star. And then there is part of the stellar light that goes through the atmosphere. And then this stellar light essentially gets imprinted on the signature of what is in the atmosphere and what are the physical properties of the atmosphere of the planet. So when the planet is out of transit and we do one minus the other, one divided by the other, and we get the signature of the planet, of the planetary atmosphere.
Das James Webb Weltraumteleskop, über das wir auch schon in früheren Folgen von Rätsel der Wissenschaft gesprochen haben, ist auch in dieser Hinsicht ein Meilenstein. Es ermöglicht nicht nur viel schnellere, sondern auch weitaus genauere Beobachtungen als bisherige Teleskope.
Because of the large size of the mirror, the sensitivity is unprecedented. You know, that level of sensitivity, for example, K2-18b, you know, if you want to do this with any other facility before, like Hubble Space Telescope, which had a much narrower wavelength range, you know, what you get, the level of sensitivity, what you get with 50 hours, 60 hours of HST time, you get it with only 10 hours with JWST. The second thing is the spectral coverage, in other words, the wavelength range, what wavelengths of light you can look at. Before JWST, again, going back to the Hubble Space Telescope, which is still operational, the maximum wavelengths you can could probe were in the near infrared up to about 1.8 micron max. With JWST, you can go up to 20 microns. So this combination of extreme sensitivity and this broad wavelength range means that you can look at more molecules, more chemicals, because the molecules usually have strong absorption bands in the infrared. By expanding this wavelength range, you're opening that window into, you know, planets elsewhere, into their chemical composition. But the sensitivity means that you can also go to smaller and cooler planets. You can look at smaller and cooler planets and you can tease out their composition much better. And that enables us to look at now for the first time habitable zone exoplanets like K2-18b.
Nico Madusudan und seine Kollegen haben sich schon neue Beobachtungszeit für K2-18b mit dem Webb-Teleskop gesichert. Aber was jetzt, wenn sich der Verdacht auf biologische Aktivitäten tatsächlich erhärtet? Wie könnten wir jemals definitiv herausfinden, ob es auf einem fernen Exoplaneten Leben gibt und wie es aussieht?
Die Suche nach Leben fern der Erde steht vor vielen großen Herausforderungen. Eine davon ist auch, wie der Endbeweis dafür aussehen soll. Wenn wir nicht gerade auf Mikroben oder andere Lebewesen im Sonnensystem stoßen, die mit großem Aufwand aber immerhin irgendwie für uns erreichbar wären, was dann? Eine Raumsonde zu einem Exoplaneten zu schicken, ist leider Stand heute nicht machbar und würde ohnehin wirklich eine Ewigkeit dauern.
Es könnte also leicht passieren, dass wir zwar starke Hinweise auf Leben im All finden, aber keine endgültigen Antworten bekommen werden. Wie gehen Forschende mit diesem Problem um?
This is the reality of all astronomical observations, right? How do you know black holes exist? Right? How do you know neutron stars exist or any astronomical phenomenon exist? It's all remote observations. So I don't think this is any different. The reason we are even asking this question is because supernovae don't happen on Earth, right? Or black holes don't happen on Earth. So we are used to thinking them as cosmic phenomena, which we can only learn remotely. So we are happy, we are comfortable with that notion. But something like life and geological process, all of that happen on Earth and in plants in the solar system. So our standards change. We are like, now to establish life, we have to go there, touch it, smell it, know it. And then that is when we will qualify as life. So in my view, the moment you're talking about life elsewhere, we should be thinking of life as a cosmic phenomenon. And if you do that, then just like any other cosmic phenomenon, we will have ways to establish whether or not there is life. And it could be a probability. It could be a probabilistic approach, is that we can say with a very high degree of certainty that it is life, because we can rule out all the other processes based on simulations, experiments, all of those things that we can conduct on Earth for similar environments.
Leben als kosmisches Phänomen zu begreifen, das wäre auch philosophisch spannend und definitiv ein Paradigmenwechsel. Unserer egozentrischen Spezies würde es wahrscheinlich nicht schaden.
Aber ehrlich gesagt weiß ich schon jetzt, sollten wir jemals solche Hinweise auf Leben im All finden, die stark und belastbar sind, bin ich sicher viel zu neugierig, um mich mit Wahrscheinlichkeiten abzufinden. Naja, wir werden es vielleicht sehen. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
K2-18b is 2.5 times the size of Earth. And it's 700 trillion miles away. The James Webb Space Telescope is so powerful, it can analyze the chemical composition of the atmosphere from the light that passes through it and the small red star it orbits.
Mein Vorteil? Mehr Zeit für das, was zählt. Und was hörst du? ÖBB. Heute, für morgen, für uns.